Ja, lieber Peter, liebe Gemeinde, danke für diesen Hinführung, für diesen Teaser. Denn in der heutigen Predigt möchte ich euch in etwas hineinnehmen, was bei uns allen tatsächlich sehr unterschiedlich aussieht. Bei manchen ist er etwas weicher, bei anderen fester. Bei manchen ist eher viel davon, bei anderen wenig. Bei manchen ist er schon etwas in die Jahre gekommen, während er bei anderen noch knackfrisch aussieht. Das meiste von ihm, das wollen wir den anderen gar nicht so zeigen. Das verbergen wir ganz geschickt. Es geht um unseren Körper. Wer gut aufgepasst hat, der weiß, dass es in diesem Monat um das Thema Spiritualität geht. Spiritualität heißt zu entdecken, welche Formen und Zugänge, Rituale und Kommunikationswege ich pflege, um Gott zu begegnen und er mir. Das passt auch gut zu unserem Gemeindemotto: Gemeinsam Gott begegnen. Wenn man jetzt in die derzeitige westliche christliche Spiritualität schaut, also die Zugangsweisen zu Gott, dann fällt auf, dass wir Christen häufig sehr eindimensional unterwegs sind. Das liegt historisch gesehen ganz einfach daran, dass es in der westlichen Welt, also in der wir leben, eine echte spirituelle Zeitenwende gab. Man nennt das die Aufklärung. Spätestens mit der Aufklärung im 18. Jahrhundert erhielt das Verständnis des Menschen einen sehr starken Fokus. Ein Fokus auf den Verstand und auf das Wissen. So schreibt Bertrand Russell, ein in der westlichen Welt bekannter Philosoph und Logiker und übrigens Religionskritiker, über die Aufklärung, und ihr könnt mitlesen: Die Aufklärung war im Grunde die Höherbewertung unabhängiger intellektueller Tätigkeit, die ganz buchstäblich die Verbreitung des Lichts dort, wo bisher Dunkelheit geherrscht hatte, bezweckt. Das klingt ja fast schon religiös. Licht da, wo Dunkelheit war. Das klingt eher nach Jesus, meint aber nicht Jesus, sondern meint den Verstand. Die Welt zu erhellen durch Verstand und Nachdenken. Und das hatte eine Folge. Denn das heißt nicht nur, dass das Denken des Verstandes im Gesellschaftlichen und Wissenschaftlichen alles Transzendente abgelöst hat, also alles Übernatürliche, wie etwa Wunder und Wundergeschichten, sondern auch jegliche Erfahrung in unserer Welt, in unserer erfahrbaren Welt, wurde und sollte durch den Verstand als erste Priorität entdeckt werden. Oder auch die Wahrnehmung, Erklärung und das Erleben der sichtbaren Welt geht nahezu ausschließlich über den Verstand und über das Nachdenken. Und in dieser Realität leben wir bis heute, in den Folgen der Aufklärung, denn das hat Konsequenzen auch für das Verständnis des Erlebens des Göttlichen. Klar, wir können Dinge nicht voneinander trennen. Fromme Christen versuchen immer noch, Wissenschaft und Glaube voneinander zu trennen. Das geht nicht. Wir können den Sonntagsgottesdienst nicht von unserem Alltag trennen. Das schafft eine sogenannte kognitive Dissonanz. Das heißt, eine Trennung in uns selbst, eine Schizophrenie. Und so ist das hier auch. Wir können nicht das Leben versuchen, über den Verstand zu erklären und das Göttliche dann nicht über den Verstand. Das eine bedingt das andere. Ganz konkret bedeutet das, und das ist eine Beobachtung, dass viele Christen und vielleicht auch du Gott denken, wenn sie Gott begegnen wollen. Häufig denken wir nur an die Form des Gebets, wenn wir eine Idee dessen haben sollen, wie wir Gott begegnen. Dann werden die Augen geschlossen und die Hände gefaltet und dann denken wir Gott. Ursprünglich war das Händefalten eine Unterwerfungsgeste, das wissen vielleicht einige von euch. Und zusammen mit den Augenschließen kam es dann dazu, dass die Kirchenväter gesagt haben, nach der Aufklärung, das dient dazu, damit man sich besser konzentrieren kann, damit der Körper still ist, damit der Geist denken kann. Also sich besser zu konzentrieren auf das innerliche Denken und bloß nicht ablenken zu lassen durch den Körper. Ich beobachte das auch im Gottesdienst bei uns. Im Gottesdienst bewegen wir uns eigentlich nur, wenn wir aufstehen, meistens zu Beginn des Gottesdienstes. Und das ist ja ein Zeichen der Ehrfurcht. Ich weiß nicht, wie das bei euch war, als ich in der Schule war, wenn der Lehrer den Klassenraum betreten hat, standen alle auf. Ich weiß, dass es heute nicht mehr so ist. An meiner Schule war das noch so, eine altehrwürdige Schule. Und das war einfach ein Zeichen dafür, so einer Respektsbekundung. Und so ist es auch im Gottesdienst. Wir stehen auf, wir begrüßen Gott und es ist ein Ehrfurchtssymbol. Aber den Rest des Gottesdienstes, den denken wir. Und ihr denkt ja gerade auch, ihr hört Worte, ihr versucht die zu verarbeiten, innerlich zu bewerten und auf Schlüssigkeit zu prüfen. Und hoffentlich nehmt ihr einen neuen Denkanstoß aus diesem Gottesdienst mit. Wir haben ja eben noch eine zweite klassische Form gehabt, den Lobpreis- oder Anbetungsteil. Aber auch da denken wir ja eher Gott. Frage, ihr müsst nicht die Hände heben, ich möchte euch nicht bloßstellen. In den Liedern kommen ja häufig körperliche Bewegungen vor. Im ersten Lied zum Beispiel, wir heben die Hände. Im zweiten Lied, wir stehen auf. Im dritten Lied, wir beugen uns vor dir. Wer von euch hat diese Bewegung mitgemacht? Wir denken Gott. Wir denken Gott, wir nehmen die Liedtexte vielleicht auch in uns auf. Wir singen sie vielleicht auch gerne mit, das ist überhaupt nicht negativ gemeint. Aber wir bleiben dann gerne auf unseren Sitzen sitzen und denken das, was wir da singen. Einige lassen sich dann doch noch mitnehmen, aber vielleicht ist es unangenehm aufzustehen oder die Hände zu heben, weil wir einfach so geprägt worden sind. Ich glaube, dass es an der Zeit sein könnte, da wieder mehr zu entdecken. Sowohl in der Form, also über das Gebet und den Lobpreis hinaus, als auch in der Haltung. Also über das Sitzen, einmal oder zweimal im Gottesdienst aufstehen, meistens zur Begrüßung und zum Segen, und dem Händefalten und dem Augenschließen. Manche halten alles, was Ausdrucksform der Spiritualität über Aufstehen, Augenschließen und Händefalten ist, für Shishi oder merkwürdigen Schwachsinn oder für charismatischen Humbug. Meiner Meinung nach, und das ist meine ganz persönliche Erfahrung, liegt diese Ablehnung einfach daran, dass wir untrainiert daran sind. Und immer dann, das kennt ihr vielleicht, wenn ihr untrainiert war, ich weiß nicht, wer gute Jahresvorsätze hatte, im Januar endlich mal wieder mehr joggen zu gehen oder so Sachen zu machen. Wenn man untrainiert ist, dann ist das am Anfang richtig schwer. Man ist so richtig unbeholfen. Das fühlt sich so an, als würde so eine innere Stimme sagen, hoffentlich sieht mich jetzt keiner. Und es kostet so richtig Überwindung, diese Seite mal wieder an sich heranzulassen. Und so ist es da auch. Das kostet Überwindung. Wir sind so geprägt von dem Denken, dass es Überwindung kostet und sich vielleicht auch erst komisch anfühlt. Man muss da erst vielleicht wieder reinkommen. Aber ich glaube, dass eine ganz große Chance ist, weil ich höre auf der anderen Seite von tatsächlich vielen Christen, übrigens manchmal denselben, die den körperlichen Zugängen kritisch gegenüberstehen, dass das Gebetsleben eingeschlafen ist oder dass diese ganze Anbetungsding nicht ihres ist oder sie ganz mechanisch nur noch mit Gott unterwegs sind. Und mir kommt die Idee, ob das nicht vielleicht daran liegen könnte, dass der körperliche Zugang oder zumindest das Zusammenspiel zwischen Geist und Körper hier ein Schlüssel sein könnten, neue Spiritualität und neu Gott zu entdecken. Ich möchte die Aufklärung nicht schlecht machen. Versteht mich nicht falsch. Wisst ihr, ich glaube, dass die Aufklärung recht insofern hatte, dass manche Menschen auf dieser Welt wirklich mehr auf ihren Verstand hören sollten. Und dass der Verstand auch eine großartige Sache ist. Das Positive der Aufklärung möchte ich stehen lassen. Ich denke nur, dass dabei auch vielleicht etwas verloren gegangen ist, was sehr wertvoll ist. Und gerade für uns Christen, egal wie alt, egal wie jung, egal wie durchtrainiert oder nicht, sehr wertvoll sein könnte. Denn ich glaube, wir Menschen, und das hat Peter ja auch eben in der Einführung gesagt, und ich führe das auch gleich kurz noch aus, bestehen ja eben aus mehr als nur Verstand. Gott hat den Verstand und den Geist halt in eine Hülle eingebettet. Hier bewegt sich ja nicht nur Verstand in diesem Raum. Wir haben den alle, aber er bewegt sich halt nicht nur so. Und diese Hülle ist nicht nur schmuckes Beiwerk, in der Bibel wird er als Tempel bezeichnet, sondern er soll ebenso zur Begegnung mit Gott beitragen. Und er hat Wechselwirkung mit diesem Verstand und mit der Seele und mit dem Geist. Peter hat eben schon angedeutet und gesagt, in der Psychologie gibt es mittlerweile die deutliche Erkenntnis, dass das, was die Aufklärung versucht hat zu trennen, Körper und Geist und Verstand, doch viel enger zusammengehört als angenommen. Dass es Wechselwirkung gibt und diese beiden Bereiche nicht voneinander trennbar sind. Wer mich schon einmal hungrig in einem Meeting oder einer Gemeindeleitungssitzung erlebt hat, der will das nie wieder erleben. Wir wissen, und das ist erkenntnisgesichert, dass Sport bei Missverstimmung oder sogar bei Depressionen hilft. Und es gibt, wenn man die deutsche Sprache betrachtet, übrigens alles Ausdrücke, die älter sind als die Aufklärung, ganz deutliche Hinweise, dass es den Menschen eigentlich klar ist. Ein Problem liegt mir im Magen. Liebeskummer bricht mir das Herz. Bei Ärger geht mir die Galle hoch. Was wir so in Sprichwörtern schon haben in der deutschen Sprache, ist Ausdruck eines engen Zusammenhangs zwischen Körper und Seele. Beide beeinflussen sich wechselseitig. Und so hat Gott sich das auch gedacht, eine Einheit zwischen Körper, Geist und Seele. Er hat den Geist nicht irgendwo in die Luft geblasen, so steht es in der Bibel, sondern in einen Körper gehaucht, damit wir leben. Wenn wir also über Spiritualität reden, über lebendige Spiritualität, also über lebendige Gottesbegegnungen, dann möchte ich dir heute Mut machen. Mut, Gott nicht nur immer zu denken, sondern auch die Dimension deines, vielleicht auch unperfekten Körpers, so wie meiner einer ist, mit hineinzunehmen. Ich möchte uns dazu und dir dazu den biblischen Reichtum zeigen, der uns in Bezug auf Geist und Körper gezeigt wird. Und zwar auf zweierlei Weise. Einmal auf Körperhaltung und dann auch auf Körpereindrücke bzw. Übungen. Zunächst vielleicht Körperhaltung. Wir sitzen ja gerne. Ist es biblisch überhaupt erlaubt, im Gottesdienst zu sitzen, kann man ja fragen. Ist das eine angemessene Haltung Gott gegenüber oder versündigen wir uns da schon mit? So, wir müssen also erstmal bestätigen, dass unsere Begegnungshaltung gegenüber Gott hier im Gottesdienst biblisch bedeckt ist. Und das ist sie, denn vielfach in der Bibel sitzen Menschen, wenn sie mit Gott reden. Das ist doch schon mal gut und entspannt. Wir tun also gerade nichts Falsches. So zum Beispiel König David. Tarek? Sehr gut. Ich habe immer nur biblische Stellen, nur eine, sonst würde das den Rahmen hier sprengen. Da kam der König David, setzte sich vor dem Herrn nieder und sprach, wer bin ich, Herr Gott, und was ist mein Haus, dass du mich hierher gebracht hast? Also er setzt sich hin und er fängt mit Gott an zu reden. Aber er sitzt nicht irgendwie, sondern er setzt sich ja ganz bewusst. Er kommt zu Gott. Er kommt und er setzt sich ganz bewusst nieder. Und er hat ein Anliegen. Vor Gott sitzen, also ganz bewusst. Also kann ich mir auch hier, auch wenn das total in Ordnung ist, einfach nur zu sitzen, die Frage stellen, wie sitze ich eigentlich? Wie sitze ich eigentlich gerade hier? Als Kind zu Gottes Füßen? Als Verhandlungspartner mit Gott an einem Tisch? Als Schüler, Schülerin? Bei einem Lehrer, Lehrerin, als Zuhörerin vor einem netten Vortrag, der hier vorne kommt, als Mensch, der sich vom Geist bewegen lassen will oder als bloßer Zuschauer. Wie sitze ich eigentlich? Auch das ist Körperwahrnehmung. So, das Sitzen haben wir geklärt. Ab jetzt erweitern wir ja unseren Horizont. Denn Sitzen machen wir ja gerne im Gottesdienst. Denn im biblischen Zeugnis ist das Sitzen tatsächlich einer der wenigsten Formen, Gott zu begegnen, also die am wenigsten bezeugt ist. Denn die Menschen der Bibel wussten, sie begegnen Gott und er ist herrlich und mächtig. Eine gute Geste, das kennen wir nicht mehr so in unserer Kultur, dafür ist das Verneigen. Und das tun die Menschen in der Bibel wirklich, wirklich, wirklich häufig. Wieder nur eine Bibelstelle aus Genesis 24. Da neigte sich der Mann und betete den Herrn an und sprach, gelobt sei der Herr, der Gott meines Herrn Abraham, der seine Barmherzigkeit und seine Treue von meinem Herrn nicht hat weichen lassen. Denn der Herr hat mich geradewegs geführt zum Hause des Bruders meines Herrn. Ihr Lieben, warum also nicht mal verneigen, wenn wir von Gottes Größe begeistert sind? Wenn wir anerkennen, dass er der Herr der Welt ist. Ihm das auch nicht nur mit Worten und nicht nur mit unserem Verstand zeigen, sondern mit einer Körpergeste. Ich weiß, klingt komisch, fühlt sich am Anfang komisch an, bringt aber das zum Ausdruck, was wir Gott gegenüber zeigen wollen. Wir zünden die nächste Stufe. Verneigen ist ja nur so ein bisschen, das fällt mir einfach. Manchmal, ich weiß nicht, ob du diesen Moment in deinem Leben schon hattest, ist man aber so richtig ergriffen von der Größe Gottes. Ich weiß zum Beispiel, dass das bei der Geburt meiner Kinder so war. Naja, zumindest zwei Tage danach. Die Geburt ist immer so, da braucht man Verarbeitungszeit. Aber so zwei Tage danach, wenn man das Kind im Arm hält und denkt, Gott, wie genial. Und so Momente, die gibt es doch immer wieder in unserem Leben. Und dann kann man sich sogar verbeugen. So richtig tief. Da kann man sich verbeugen. Im AT, im Alten Testament, berühren die Menschen mit der Stirn fast den Boden, wenn es darum geht, wie sie von der Größe Gottes ergriffen wird. Und ihr merkt, meine Sehnen und alles ist viel zu kurz. Ich komme ungefähr bis hier. Ich weiß nicht, wer das schafft, fast mit der Stirn an den Boden zu kommen. Ich nicht. Aber sie berühren mit der Stirn fast den Boden, sodass es sogar häufig mit Niederfallen übersetzt wird. Im Psalm 72 steht, dass alle vor ihm niederfallen oder auch anders übersetzt sich verbeugen. Sie lassen sich wirklich ganz ergreifen von ihm und seiner Macht. Jetzt haben wir mit dem Körper gearbeitet. Jetzt fehlt noch eine Sache, die bei mir im Moment ein bisschen blockiert ist. Jetzt kommen die Hände dazu. Wir merken, es geht immer weiter. Und jetzt wird das für manchen Lobpreiser gar kein Problem sein, für andere schon. Denn jetzt kommen Arme und Hände ins Spiel. Wir lesen in der Bibel mehr als einmal, ich habe angefangen zu zählen, über 100 Mal, dass Menschen die Arme heben oder ausbreiten, wenn sie mit Gott in Kontakt kommen. Das ist kein charismatisches Shishi, was sich die Pfingstler oder die Charismatiker nach den 1930er Jahren ausgedacht haben. Das steht in der Bibel. In Nehemia 8, Vers 6 hebt sogar das ganze Volk die Hände und verneigt sich, also sogar beides hintereinander. Dort steht, und Esra lobte den Herrn, den großen Gott, und alles Volk antwortete mit erhobenen Händen, Amen, Amen. Und dann neigten sie sich und beteten den Herrn an mit dem Antlitz zur Erde. Oder in Salomo, da tritt Salomo vor den Altar des Herrn und breitet seine Hände aus. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, die Gebetshaltung so zu beten, war übrigens die Standardgebetshaltung der Christen bis ins späte Mittelalter. Das heißt, bisher haben mehr Menschen, also von der Zeitspanne her, so gebetet als so. Das ist also nichts Unnormales, weil sie wussten, es geht in Richtung Gott. Weil sie das Gefühl hatten, so Gott näher zu sein. Das sind vier Haltungen, vier große Haltungen der Bibel zum Thema Gott begegnen. Fassen wir mal zusammen an dieser Stelle. Gott nahe zu sein, das ist Spiritualität. Und scheinbar ist es so, dass Gott zwar nicht der alte weiße Mann auf der Wolke ist, aber es ist schon auffällig, dass wenn über Gott und Gottes Begegnung geschrieben wird, es auch um eine körperliche innere Bewegung geht, äußere Bewegung geht. Entweder nach unten, aus Demut und Anerkennung der Größe Gottes, oder nach oben, um Gott nahe zu sein. Es ist also eine vertikale Bewegung, die unser Körper macht, um das zu unterstützen, was in uns spirituell wachsen will. Und ich möchte dir Mut machen, auch wenn es ungewohnt ist, spirituell zu wachsen, indem du zulässt, dass dein Körper im Gebet oder im Lobpreis die Haltung einnimmt, die auch deine Gedanken gegenüber Gott bestimmen. Bittest du, dann bitte doch mit deinem ganzen Körper. Flehst du, dann flehe doch mit deinem ganzen Körper. Willst du Ehrfurcht zeigen, dann steh doch auf. Denn Körper und Geist gehören zusammen. Sie beeinflussen sich gegenseitig. Und wenn du mal keine Ehrfurcht vor Gott zeigen kannst, weil du das Gefühl hast, es geht nicht, dann geh doch trotzdem auf die Knie. Denn auch der Körper beeinflusst das Innerliche. Hab Mut, neu zu entdecken, wie auch deine Körperhaltung dein innerstes Gott gegenüber mitgestaltet. Jetzt haben wir uns um körperliche Haltung in der Begegnung mit Gott gekümmert. Ich möchte dir heute aber noch drei Räume öffnen. Größere Begegnungsräume mit Gott aufschließen. Denn Gebet und Lobpreis und Anbetung und die Körperhaltung dazu sind nur zwei Begegnungsflächen, in denen uns der Körper helfen kann, Gott zu erfahren. Und diese drei, die ich dir vorstellen will, exemplarisch, haben richtig Power. Denn es geht an existenzielle Erfahrung. Und ich starte mit etwas, dazu habe ich etwas mitgebracht. Kopfhörer. Denn es geht um Stille. Und diese Kopfhörer, sie sind nicht irgendwelche Kopfhörer, sondern die Technik, auch das hat die Aufklärung mit sich gebracht, hat coole Effekte erfunden. Denn wenn ich diese Kopfhörer aufsetze, dann höre ich euch nicht mehr und man neigt dazu, länger zu reden. Sagt mal was. Ich höre nichts. Diese Kopfhörer können die Welt draußen lassen. Active Noise Cancelling heißt das neumodern, zumindest was die Lautstärke angeht. Wenn ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs bin, zur Gemeinde oder woanders hin, dann setze ich diese Kopfhörer auf und Ruhe ist, bis ich die Musik anmache. Aber die funktionieren auch ohne Musik, also die blenden auch ohne Musik alles aus. Seit ich diese Kopfhörer habe, fällt mir aber eine Sache auf. Denn immer wenn ich sie absetze, merke ich, wie laut diese Welt eigentlich ist. Wir kriegen das so nicht mit, unser Gehirn blendet ziemlich viel aus. Aber wenn es einmal still war, dann merkt man erst, wie laut diese Welt ist. Überall und immer. Der Bus dröhnt, die Autobahn brummt, der Flieger über dem Kopf rauscht, die Menschen, die unterwegs sind, schwätzen. Immer und überall sind wir von Geräuschen umgeben. Geräusche, die keine natürlichen Geräusche sind, sondern die wir Menschen auf unterschiedliche Art und Weisen produzieren. Auf dem Beamer habe ich euch mal die Lärmlandkarte von Mainz mitgebracht. Alles, was rot ist, ist Lärm. Und das gilt nur für die Straßen. Es gibt noch eine für Eisenbahn, eine für Flugzeuge und eine für Industrielärm. Wenn man die übereinander legt, dann gibt es in Mainz Tag und Nacht keinen Ort, der ruhig ist. Keinen einzigen. Null. Niente. Nada. Es gibt keine öffentlichen Orte der Stille in Mainz. Und ich frage mich, warum wir uns wundern in unserer modernen westlichen Gesellschaft, warum unser Herz eigentlich nicht zur Stille kommt, wenn unser Körper es nicht kann. Vielleicht, weil wir uns schon längst dran gewöhnt haben oder vielleicht auch deswegen, weil wir Stille nur so schwer aushalten. Papst Benedikt hat gesagt, die Stille ist in der Lage, im Innersten unser Selbst einen Raum zu schaffen, um dort Gott wohnen zu lassen, damit sein Wort in uns bleibt und die Liebe zu ihm in unserem Geist, in unserem Herzen Wurzeln schlägt und unser Leben beseelt. In der Bibel ist sehr häufig die Rede von der Stille. Jesus ging häufig in die Stille, um Gott zu begegnen. Mose ging in die Stille. Die Propheten gingen in die Stille. Eigentlich alle wichtigen Glaubenshelden gingen in die Stille. Und damit ist nicht nur die innerliche Stille gemeint. Spirituell ist die Stille ein Raum, wo Körper, Geist und Gott zusammenkommen. Stille brauchen wir innerlich und äußerlich. Als Familie sind wir mehrere Male im Jahr in den Vogesen. Da habe ich mir auch die Lärmkarte angeguckt. Häufig ist es dort auch nicht sehr ruhig, weil meine Frau hat eine große Familie, immer mit vielen Leuten dort. Aber es gibt einen Ort, wo ich zur Stille komme. Wenn ich dort mit meinem Rennrad unterwegs bin, dann fahre ich mehrere Kilometer alleine durch den Wald. Dort ist nichts. Außer manchmal ein Bach, der plätschert oder ein Vögelchen, was zwitschert. Und eigentlich bin ich da, um Sport zu machen, aber dann halte ich an, setze mich und bin einfach still. Und Gott redet und ich mit ihm. Zu Hause setze ich mittlerweile viel häufiger meine Noise-Canceling-Kopfhörer auf und lasse auch die Musik aus. Die Vogesen sind halt recht weit weg. Und dann ist es still. Und mein Herz wird still und Gott redet und ich mit ihm. Wann kommt dein Ohr und dein Herz eigentlich in die Stille? Wäre es vielleicht Zeit, dir einen Ort zu suchen, wo das möglich ist, damit Gott redet? Und du mit ihm? Ein zweiter Raum. Ich esse ja für mein Leben gern. Ich habe dabei keine abgefahrenen Vorlieben. Es muss kein Sternerestaurant sein. Und ganz ehrlich, ich war auch noch nie in einem. Und ehrlich, ich kann es mir leisten, jeden Tag zu essen. Wenn ich nicht freiwillig auf Essen verzichte, um abzunehmen oder vergessen habe, einzukaufen, ist Nahrung immer für diesen Körper verfügbar. Mein Körper kennt keinen Mangel. Und so geht es den meisten Menschen, fast allen Menschen in Deutschland. Selbst den Ärmeren, für Nahrung reicht es meistens immer. Wir leben in Großteilen in einer Überflussgesellschaft. Wir haben alles an Nahrung, an Körperversorgung, was wir brauchen. Und eigentlich brauchen wir auch Gott damit nicht mehr, meinen manche. Denn das spüren wir auch in unseren Körpern. Fasten ist nun der spirituell gegenteilige Ausdruck davon. Im Fasten spüren und merken wir, dass wir Mangel haben. Wer von euch hat schon mal versucht abzunehmen mit Diäten? Wer von euch hat schon mal gefastet? Auch einige. Der Körper merkt, dass er Mangel hat. Und das ist eben das Phänomen des Überflusses, was wir häufig erleben. Erst im Mangel des Körperlichen können unsere inneren Augen geöffnet werden für das Geistliche. Wie sehr wir auf Gottes Versorgung angewiesen sind. Ich weiß nicht, wer von euch, jetzt kommt wieder ein bisschen Bildung, die Maslow'sche Bedürfnispyramide kennt. Da ist sie. Zack. Der Körper steht tatsächlich ganz unten. Also das muss zuerst erfüllt werden, damit wir uns wohlfühlen. Aber eben im Verzicht, im Fasten, auf die unterste elementare Ebene, zieht die Erkenntnis, auf Gott angewiesen zu sein, größere Kreise. Im Überfluss, wenn alles normal läuft, dann sind wir nicht auf Gott angewiesen. Aber sich auch körperlich bewusst zu machen, mal Mangel zu erleben, schärft die Sinne und den Geist, um die Abhängigkeit von der Güte Gottes bewusst zu kriegen. Wer fastet, der schärft seine Sinne, sein Äußeres und damit auch sein Inneres für das Wirken des lebendigen Gottes. Das ist übrigens auch der Grund, warum Fasten und Gebet im biblisch gesehen zusammengehören. Es ist Demut vor Gott, auf Gott angewiesen zu sein, auf Überfluss zu verzichten. Fasten ist damit Lobpreis. Gott die Ehre zu geben, Herr über alle Welt zu sein und sich ganz bewusst von diesem Herrn versorgen zu lassen. Ein letzter und dritter Punkt. Als jemand, der sehr gerne und intensiv Sport macht, wir hatten das Rennrad schon, weiß ich, was für jeden Sportler eigentlich ganz klar ist. Was ist das Wichtigste am Training? Der Ruhetag. Das Wichtigste, kann jeder Profisportler wird dir genau diese Frage genau so beantworten. Profisportler, auch die härtesten Profisportler, machen 1 bis 2 Tage die Woche Regeneration. Sie machen Training, aber ein sehr, sehr, sehr leichtes. So ist unser Körper beschaffen. Das wird jeder Sportwissenschaftler sagen, dass es genauso gut ist und auch so nur so der Trainingseffekt eintritt. Andernfalls spricht man von Übertraining. Übertraining heißt, der Körper gewinnt trotz Training nicht an Leistung, sondern im Gegenteil. Er verliert diese, er wird immer müder, bis man eine sehr lange Pause machen muss, damit er wieder in Form kommt. Ich habe das selbst erlebt. Ich hatte vor 2 Jahren mein Jahresziel, mit dem Rennrad zu fahren, 15.000 Kilometer. Und nach 8 Monaten hing ich 5.000 Kilometer hinterher. Verschiedene Gründe. Und ich habe versucht, das aufzuholen. Das heißt, jeden Tag Training, jeden Tag 60 Kilometer Radfahren. Nach 5 Wochen hat mein Körper gesagt, Ende, aus, finito. Nach 5 Wochen im September hat mein Körper gesagt, Ende, aus, finito. Wisst ihr, wie lange ich kein Rennrad fahren konnte, wegen Motivation und wegen Körper nicht? Februar. Februar. Fast 5 Monate Pause. Unser Körper ist so beschaffen. Was für den Sport gilt, gilt auch für den Körper im Allgemeinen. Er braucht Ruhe und er braucht Denkpausen. Das höchste Gebot der Bibel ist das Liebesgebot. Du sollst deinen Herrn lieben und deinen Nächsten, wie auch du selbst geliebt bist. Schon schwer zu halten, gebe ich zu. Direkt dahinter, wenn man so die gesamtbiblische Zeugnis sieht, kommt das zweithöchste Gebot. Am 7. Tage sollst du ruhen. Das ist das zweithöchste Gebot der Bibel. Für viele anscheinend noch schwieriger zu halten als das erste. Denn wir leben in einer 24-7-Gesellschaft, in der immer und überall alles sein muss. In einer Gesellschaft, die sehr stark auf Produktivität und Arbeitskraft ausgerichtet ist. Und den meisten Teil unserer Tage verbringen wir damit, zu arbeiten. Und unser Wert als Mensch wird sehr häufig danach bewertet. Statistiken aus dem Jahr 2024 sind, wie ich finde, ein wenig erschreckend. 20% unserer Bevölkerung sind sogenannte Workaholics. Das heißt, sie arbeiten suchthaft und können auch am Wochenende nicht von der Arbeit abschalten, sondern müssen diese noch erledigen. Jeder Fünfte. Wir zählen gleich mal durch. Es ist nicht gut, dass der Mensch 7 Tage die Woche arbeitet. Er braucht einen Tag, einen göttlichen Tag, wo er und unser Körper wirklich zur Ruhe kommen. Und nein, auch nicht ein kleines bisschen arbeiten. An dieser Stelle möchte ich auch uns als Gemeinde bewusst machen, das gilt natürlich auch für den Gottesdienst. Wir haben hier viele Ehrenamtliche, die Woche für Woche am Gottesdienst beteiligt sind. Auch sie arbeiten am Sonntag. Körperlich, geistlich und geistig. Ich als Pastor, ich kann Montag frei machen. Sie gehen zur Arbeit. Ihr geht zur Arbeit. Ihr könnt das nicht. Deswegen bin ich persönlich sehr, 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 sehr dankbar und bin sehr sensibel, dass wir darauf achten müssen, dass wir auch als Gemeinde das zweithöchste Gebot bei unseren Mitarbeitenden einhalten. Denn das ist ein echtes Opfer, was sie bringen. Und dafür möchte ich Danke sagen an alle, die dieses Opfer immer wieder bringen. Und möchte trotzdem mahnend hinzurufen, achtet an anderer Stelle auf euch. Aber nicht nur für die Mitarbeiter, sondern sonst ist auch für mich die Frage evident für jeden Einzelnen. Gibst du eigentlich deinem Körper einen Tag die Woche Ruhe, um so Gott die Ehre zu geben? Ich finde, eigentlich ist das die leichteste Form von Anbetung, oder? Nichts tun ehrt Gott. Nichts tun ehrt Gott. Indem wir Ruhe halten, zeigen wir, dass wir Gottes Sinn und Schöpfung mit uns und unserer Umgebung respektieren und bereit sind, uns seinem Willen unterzuordnen. Auch die Arbeit und die Anstrengung. Er ist eben Herr über allem. Damit komme ich zum Ende dieser Predigt. Gott ist Herr über allem, auch über unseren Körper. Ich hoffe, Mut gemacht zu haben, diese Dimension neu zu entdecken. Denn Gott hat uns wunderbar geschaffen, mit einem Körper, der unser Innerstes spiegelt, anregt und in Bewegung bringt. Ich möchte dir Mut machen, neu zu entdecken, wie dein Körper in seiner Haltung zum Ausdruck bringt, was innerlich in dir vorgeht. Sitzend, stehend, verneigend oder verbeugend, Hände hebend oder was dir sonst noch dient, das auszudrücken. Und ich mache dir Mut, wenn ich einer dieser 3 spirituellen Räume jetzt angesprochen hat, da reinzugehen, in die Stille, ins Fasten oder ins Ruhen. Und ich freue mich darauf, was wir im Laufe des Jahres vielleicht sonst noch entdecken. Vielleicht auch auf der Gemeindefreizeit, denn da ist Spiritualität unser Thema. Gott segne uns, Gott segne dich dafür, mit dem Mut, unseren Körper auch spirituell neu zu entdecken. Amen.